Herzen, die auf den Herrn gerichtet sind, Glaube, der unter euch ist. Das Vater Unser, ich hatte, glaube ich, auch schon mal etwas daraus gepredigt, aber man ist damit nie zu Ende. Es kommt heute nicht dasselbe wie letztes oder vorletztes Jahr. Mir ist heute die letzte Bitte besonders wichtig geworden, aber ich will das Ganze miteinander betrachten. Gut, dass du schon einleitend einige Worte dazu gesagt hast. Dieses Gebet, das so ganz anders klingt als die meisten unserer eigenen Gebete. Und zugleich das Gebet, das so wertvoll ist, in dem auf den Punkt gebracht ist, worauf es Jesus ankam und was auch für uns immer wieder entscheidend wichtig ist. Manchmal, wenn meine Wünsche Schlange stehen, muss ich mich fragen, soll es das wirklich sein? Wenn ich mir Zeit nehme morgens oder auch mit meiner Frau zusammen, dann fällt uns dieser und das und die eigenen Kinder, für die wir beten und vieles andere. Und dann ist da diese Wunschliste, was ich alles gerne hätte vom Herrn. Degradiere ich ihn am Ende gar zu einem Wunscherfüllungsautomaten? Und am Ende frage ich mich vielleicht, warum das so nicht funktioniert, warum nicht mehr Kraft und Segen in diesen täglich vorgetragenen Wünschen vor Gott liegt. Auch bei Jesus geht es um Bitten. Ich weiß, können wir das ganze Vaterunser mal einblenden? Ja, es sind 6 Bitten, die wir dort finden. Wobei mit dem täglichen Brot eigentlich alles eingeschlossen sein kann, was wir brauchen im Leben. Wenn man so will, ist diese 4. Bitte sogar ein Großteil dessen, was so unser Herz bewegt. Jesu Gebet dagegen hat die Beziehung im Blick, in der wir stehen. Unser Vater. Schön, wenn man das sagen kann. Mein Vater lebt schon lange nicht mehr. Klar, das ist so und die Zeit der Trauer ist lange vorbei. Und doch vermisse ich es manchmal, also zu Hause anrufen zu können, mit den Eltern zu sprechen. Unser Vater, bei Gott dürfen wir immer wieder so kommen. Und es bedeutet umgekehrt ja auch unsere Kindschaft. Als seine Kinder gehören wir zur Familie Gottes. Familie deshalb auch, weil wir die anderen mit im Blick haben. Nicht mein Vater im Himmel, sondern unser Vater. Das Vaterunser ist also kein Individualistengebet. Die Jünger dürfen es gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, das schließt dann auch ein, dass wir einander Brüder und Schwestern sind. Denn wir haben ja diesen einen selben Vater. Wir dürfen miteinander und füreinander beten. Ganz deutlich wird es ja auch, wenn wir beten und vergib uns unsere Schuld oder auch unser tägliches Brot gib uns heute. Wir beten miteinander und wenn wir die Worte des Gebetes benutzen, das Jesus uns gelehrt hat, dann immer auch füreinander, weil ich den anderen mit im Blick habe. Die Geschwister sind in diesem Unser immer einbezogen, aber als erstes sollen wir an unseren großen Gott denken. Unser Vater, nicht irgendein Vater, sondern der Vater im Himmel. Wer hat schon so einen Vater im Himmel? Manchmal wird dieses Gebet ja selbstverständlich daher gebetet, weil es zu bestimmten Anlässen gehört. Aber jedes Wort darin hat Gewicht und Inhalt. Jünger Jesu haben einen Vater im Himmel. Einmal hatte ich meiner Frau erzählt, einfach so im Alltag, in der Wohnung, ich habe gerade mit dem belgischen Präsidenten telefoniert. unser 14-jähriger Sohn, war ganz wie was Präsident belgischer. Nun gut, es ging um einen geschätzten Kollegen, der damals Präsident des belgischen Baptistenbundes war. Aber selbst wenn ich mit dem belgischen Staatsoberhaupt hätte telefonieren können, unser Vater im Himmel steht noch weit drüber. Und mit dem sprechen wir täglich. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Also an dieser Überraschung unseres Sohnes wird klar, was es bedeutet, was wir damit haben. Nicht mit Bundespräsident Steinmeier, sondern mit dem Vater im Himmel dürfen wir täglich sprechen. Das sollen wir zu Beginn dieses Gebetes im Blick haben. Weit drüber und doch dürfen wir seine Kinder sein. Er ist unser Vater. Über das andere hatte ich hier schon einmal gepredigt. Sein Name, sein Reich, sein Wille, das alles war Jesus wichtig. Und auch wir dürfen wissen, wir kommen nicht zu kurz, wenn wir zuerst an Gott und seine Anliegen denken. Gerade darin finden wir ja Sinn und Erfüllung und am Ende ein reich gesegnetes Leben und Frieden in unseren Herzen. Wenn es uns zuerst um das geht, was ihm gehört, ich spreche von Beziehung, von seinem Namen, seinem Reich und seinem Willen und dann von uns, unser Brot und die Vergebung unserer Schuld. Gerade wo diese Vergebung erfahren wird, wo ich sie selbst erfahren darf und überglücklich sein darf darüber und wo ich sie dann anderen umgekehrt auch gewähre, da wird Beziehung doch erst so richtig möglich. Da wird Beziehung erst so richtig schön und echt. Als ich vor 1,5 Wochen nach dem Predigtthema gefragt wurde von dir, habe ich die letzte Bitte dieses Vaterunsers genannt, die Geschichte mit der Versuchung. Warum kann man die nicht einfach weglassen? Ist doch so schön, diese 5 Bitten, warum das Böse am Ende auch? Nun, Jesus nennt auch diese 6. und letzte Bitte des Vaterunsers. Auch darum sollen wir sie immer wieder und auch ganz bewusst beten. Aber warum eigentlich? Nun, weil Jesus weiß, wie das Leben aussieht. Der konkrete Impuls für mich kam damals, weil ich gerade einen Vortrag gehört hatte, wie die geistliche Landschaft heute aussieht in unserem Land. Es war nicht irgendeiner, der mal seine Meinung sagt, sondern es kam aus einem sehr bewährten Kanal, der nennt sich Offenbar, so wie das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, nur ohne das Unk, Offenbar. Eigentlich eine ganz wertvolle Sache, einmal entstanden aus der Arbeit Bibel und Bekenntnis, die Ulrich Parzani vor 8 Jahren gegründet hatte und bis heute noch leitet, weil sich kein Nachfolger findet, aber es sprechen dort viele bewährte Leute und es geht immer wieder darum, dass vieles aus der Bibel verwischt wird und dass christlicher Glaube angepasst wird an den Zeitgeist und was in der Gesellschaft so läuft. Manchmal plappern auch Kirchen und Gemeinden das hinterher, was in der Welt so gelehrt und gepredigt wird oder was die Leute bewegt, was die Medien bringen, statt umgekehrt voranzugehen und Impulse zu geben, Licht und Salz zu sein. Deshalb Bibel und Bekenntnis, dass die Dinge im rechten Lot bleiben, da setzen sich manche Leute sehr ein. Da wir in dort wird also in diesem Kanal in einer feinen und klaren Weise aufgedeckt, was alles für Lehren und Bewegungen sich im Land breit machen, die mit dem kostbaren Wort Gottes nicht so zusammenpassen. und die dann Suchende und Gläubige und Theologen und sogar Geistliche irreführen können. Man will ja dazugehören, man will auf der Höhe der Zeit sein, man will so sprechen, wie es den Menschen heute erreicht, aber da ist ja die Gefahr, dass man ihnen nach dem Mund redet. Oder wie es in der Bibel einmal hieß, wird verkündigt, wonach die Ohren jucken von den Menschen. Und damit verlieren wir die Salzkraft. Dieser Vortrag hatte den Titel, warum postevangelikale Theologie so attraktiv ist. Gut, evangelikal, das kennen wir jetzt nicht, dass wir sagen, wir wollen uns einer bestimmten Richtung, einer bestimmten Gruppierung verpflichtet wissen, sondern einfach die zentralen Dinge des Evangeliums, die sind uns wichtig und die betrachten wir immer wieder und geben sie auch weiter in diesem Sinne. Nun, Post heißt ja nach. Die Post wird uns zugestellt, wir erhalten den Brief dann ein, zwei Tage, nachdem er geschrieben wurde. Wenn die Post im Briefkasten liegt und postevangelikal bedeutet dann das, was nach dem Evangelikalen kam. Evangelikal, das findet sich in Freikirchen, in der Geschichte unserer Baptistengemeinden, ist vieles, was auch unter diesem Stichwort zu benennen wäre, aber auch in Gemeinschaftskreisen oder in der deutschen Zeltmission. Das sind die Dinge, die uns wertvoll waren. Das soll jetzt abgelöst werden durch anderes. Das geht dann so weit, dass hochgescheite Leute erklären wollen, Jesu Tod am Kreuz sei gar nicht zur Sühne für unsere Schuld geschehen, obwohl die ganze Bibel davon voll ist. Weil dieses Thema hochgekocht ist, da habe ich mich mal intensiv mitgeschrieben. Überall, wo das kam, Jesu Tod, sein Opfer, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, es zieht sich quer durch die Bibel in zig Worten. Also ganz klar ist das bezeugt und da meinen Leute, das kann nicht sein, das darf nicht sein, um nur mal die Spitze des Eisberges zu nennen. Vielerorts finden wir eine Verflachung des Evangeliums, was nicht zu unserem Zeitgeist passt, bei dem der Mensch ja im Mittelpunkt steht. Wer will was dazu sagen, wenn es immer menschlich zugehen soll, aber wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht Gott, wie im Vater unser. Das mag gut gemeint sein alles, aber am Ende geht es schief. Es findet sich dann in diesen Bewegungen, dass es keine Wunder gibt und Jesus nicht wirklich von einer Jungfrau geboren wurde, dass er nicht leiblich auferstanden ist und dass die Bibel auch nicht wirklich so Wort Gottes ist, wie wir das ja glauben und unser Leben drauf aufbauen und viele gute Erfahrungen damit gemacht haben. Dann wird dann erklärt, das sind 66 Schriften, sind ganz unterschiedliche Menschen, die dort geschrieben haben. Alles richtig, aber wenn es dabei bleibt und damit die Bibel erklärt wird und wenn wir nicht vertrauen, dass das Gottes Geist die Worte inspiriert hat, wenn wir nicht wüssten, dass Menschen unendlich viele gute Erfahrungen mit diesem Wort gemacht haben, dass es Kraft hat, dass es unser Leben verändert, dass Segen daraus erwächst. Also wenn wir nicht wirklich erfahren hätten, dass es Gottes Wort ist, dann könnten wir auch alles so und so und so deuten, wie es gerade zeitgemäß ist. Das sind diese Versuchungen in der postevangelikalen Richtung. Und die weitet sich aus und hat erschreckenden Einfluss. Früher wusste man schon, Mitte des letzten Jahrhunderts gab es die Dinge an den Universitäten. Da war dann die Frage, wenn ein gläubiger junger Mensch dorthin geht, Theologie studiert, vielleicht Pfarrer werden will, verliert er nicht unterwegs seinen Glauben an der Uni? Das waren echte Fragen. Soll man nicht doch lieber zu einer Bibelschule gehen? Die Dinge kennen wir, nur dass die Dinge heute hineinschwappen in die Kirche sowieso und dann auch in Freikirchen und Gemeinschaftsbewegungen, in die Evangelische Allianz. Das sind Sachen, wo wir beten dürfen, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also dass auch leitende Leute davon erfasst werden, auch Gemeindeleiter, Land auf, Land ab und auch manch ein Pastor. Ich sage das notvoll, ich bin ja selbst einer jetzt im Ruhestand, aber manches irritiert, was heute geschieht. Aber lasst euch nicht irre machen, lasst euch nicht durcheinander bringen. Ganz wichtig ist der Schluss, den Jesus gelehrt hat. Also man findet das erst in den späteren Handschriften des Neuen Testamentes, ist nicht überall voll mit abgedruckt. Aber es hat einen Grund, dass es da steht, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeiten. Das nimmt uns niemand weg und darauf dürfen wir uns stützen, das dürfen wir glauben. Deshalb muss es uns nicht erschrecken, wenn heute angegriffen wird. Der Feind greift immer an auf tausend verschiedene Weisen. Luther hatte das mal gedichtet, in ein feste Burg ist unser Gott, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist. Er lässt sich immer wieder was einfallen, aber beim Herrn sind wir geborgen und er weiß, warum er uns dieses Gebet gegeben hat. Jesus hat es übrigens schon vorausgesagt in seiner Endzeitrede am Schluss, werden viele falsche Propheten kommen und sie werden viele verführen. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das tatsächlich auch so zu beobachten ist. Hatte der Teufel nicht auch mit der Bibel argumentiert, als er Jesus dreimal versuchte? So sprach er, steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Der Feind hat hier aus dem Psalm richtig zitiert und doch will er Jesus damit verführen, ihm zu gehorchen, statt den Weg des Vaters zu gehen. Und so antwortet Jesus dann, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nach der dritten Versuchung antwortete Jesus dem Teufel, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Wisst ihr, auch für uns ist es wichtig, dass uns Gottes Worte aus der Bibel vertraut sind. So wie unser Herr dem Feind mit Wort Gottes geantwortet hat. So sollten auch wir antworten, wenn wir aufs Glatteis geführt werden. Aber ich kenne die Bibel auch. Und von Kind auf, ist gut, dass die Kinder schon hören aus Gottes Wort, von Kind auf wurde es uns ins Herz gelegt, das lasse ich mir doch nicht wegnehmen, da stütze ich mich auch jetzt drauf. Wiederum steht geschrieben, so hat der Herr geantwortet und achtet darauf, dass das Wort auch heute in euch lebendig bleibt. Ich war fast 40 Jahre aktiv im Pastorendienst, sollte die Bibel kennen und doch, wenn ich morgens lese, es begegnet mir immer wieder neu das Wort, es spricht mich neu an und es tut gut und deshalb legt die Bibel nicht zur Seite, weil ihr denkt, jetzt kennt ihr sie ja, habt schon lange genug drin gelesen. Nein, dass es präsent ist, gegenwärtig, dass ich mich damit auch wehren kann gegen die listigen Anläufe. Das geschieht, wenn wir mit diesem Wort leben und wenn uns die Worte vertraut sind. Wenn dann andere kommen, egal welchen Namen sie haben, welche Titel oder welche Ämter sie begleiten, lasst euch nicht irre machen, die Grundlagen unseres Heils sind dieselben geblieben. Und das Wort Gottes ist Gottes Wort geblieben, auch wenn Menschen vieles nicht gleich verstehen. Und für seine guten Ordnungen, für unser Leben, Bergpredigt, wo du sagst, mit manchem fühlst du dich überfordert, aber diese guten Ordnungen sind auch die gleichen geblieben. Jesus erklärt in dieser Bergpredigt, bevor er die einzelnen Gebote erklärt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Es bleibt. Auch wenn immer wieder Menschen versucht haben, ihre Auffassung vom Leben drüber zu stellen, statt dass wir uns unter das Wort stellen, vielleicht sprechen wir halt mit Gott drüber. Ich fühle mich überfordert, hilf du mir, ich habe allein die Kraft nicht oder dies und jenes verstehe ich noch nicht, aber lass es mich verstehen. Er will uns ja leiten in den Dingen. Statt zu sagen, wir wissen es besser und heute muss man das anders machen. Wir verstehen mehr vom Leben als er in seinem Wort. Als Jesus angekündigt hatte, dass er leiden muss und sterben und am dritten Tag auferstehen, da wollte ihn Petrus zur Seite nehmen und er sprach, Meister, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus antwortete, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Anstoß oder ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Da haben wir es wieder, diese Sache mit dem Kreuz, die darf einfach nicht sein und sie kann nicht sein, so wie es heute manche Theologen sogar ablehnen. Denn unser Herz kommt da nicht mit und unsere Gedanken schon gar nicht. Wer wollte Petrus da nicht verstehen, dass er den Herrn bewahren wollte vor so etwas Grausames, was auf ihn zukommt? Und genauso ist es mit vielen in unserer Zeit. Sie reden von Gott, aber meinen nicht, was göttlich ist. Wenn Jesus hier von einem Anstoß sprach, dann war dieser so wohlgemeinte Rat des Petrus vielleicht eine weitere Versuchung im Leben von Jesus. Meister, dass du so Schweres durchmachen musst, das darf einfach nicht sein. Ich könnte mir vorstellen, dass eine weitere Versuchung war, als Jesus am Kreuz dann verspottet wurde. Wenn du Gottes Sohn bist, dann zeig's uns doch, steig herab vom Kreuz. Er wurde in allem versucht, heißt es im Hebräerbrief, jedoch wie wir, jedoch ohne Sünde. Wie wir, dann brauchen wir diese letzte Bitte doch. Der frühere württembergische Landesbischof Theo Sorg sagte einmal, Versuchung ist für den Christen kein Sonderfall, sie gehört zu jedem Christenleben hinzu. Die Versuchung ist ein Vorgang, der dem Glauben auf den Fuß folgt, denn der Böse findet sich zu keinem Zeitpunkt damit ab, dass seine Herrschaft im Leben des Christen durch die Regierungsübernahme eines Stärkeren außer Kraft gesetzt wird. Doch die gute Nachricht heißt dann, seit Karfreitag und Ostern ist der Böse besiegt, seine Macht ist gebrochen. Allerdings bis Jesus wiederkommt und seine Herrschaft für alle sichtbar wird, haut der Böse hier oder dort gezielt dazwischen. Und manchmal wundern wir uns, was es für einen Krach in Gemeinden und Familien geben kann, wie das möglich ist. Manchmal ist da einer, der das gezielt versucht herbeizuführen. Aber Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das gilt auch im Hinblick auf das, was wir jetzt wieder sehen in manchen Schaufenstern. Es gibt so Masken, nicht nur bei Karneval, sondern auch vor Halloween. Finstere, gruselige Masken und dann rot, Blut überströmt. Was ist das? Der Kontakt so der, zur Geisterwelt, den manche Menschen auf Halloween-Partys suchen. Auch das mögen Versuchungen sein. Irrt euch nicht, die unsichtbaren Geister, die auch heute manch einer im Spiritismus und in der Esoterik sucht, die sind nicht neutral, einfach so Figuren, mit denen man spielen kann. Wenn wir annehmen, dass unsichtbare Mächte real sind, dann sendet Gott doch seine guten Engel, wenn wir unser Leben in Jesu Hand begeben. Er ist die Tür zu den Schafen und nicht irgendein anderer Zugang. Alles andere, was Menschen ausprobieren, um zu dieser Geisterwelt, unsichtbaren Welt Kontakt zu bekommen, führt am Ende nur zu finsteren Mächten, selbst wenn diese Gestalten sich als Engel des Lichtes verkleiden. So heißt es ja in einem Bibelwort. Bei aller Trauer um unsere Verstorbenen, wir sollten keinen Kontakt zur Totenwelt suchen, auch nicht, wenn es gespenstig, gruselig mit Freunden gefeiert wird. Weil Halloween ja so bald wieder gefeiert wird, auch weil Leute damit Geld verdienen, wie mit jedem großen Fest, noch ein Hinweis. Der höchste Feiertag des Satanisten ist gerade dieses Halloween. Nun wollen wir uns nicht auf irgendeine Gefahr oder eine Sünde fixieren und da müssen wir gegen ankämpfen, wenn wir nun von Versuchung sprechen. Jesus hat es auch nicht gemacht. Er hat schlicht und einfach beten gelehrt und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse oder rette uns von dem Bösen, von dieser Umklammerung des Feindes oder manchmal auch von schlechten Gewohnheiten, die ja doch irgendwie Macht über uns gewonnen haben. Bis wir am Ziel sind, zu Hause beim Herrn, wird der Feind immer wieder einmal versuchen, uns ein Bein zu stellen. Aber Gottes Wort spricht uns auch zu, der in euch ist. Der ist stärker als der, der in der Welt ist. Da dürfen wir uns immer wieder getrost drauf stellen. Wir in ihm, in unserem guten Herrn Jesus und er in uns. Und der ist stärker als der Feind. Deshalb auch dieses Wort am Ende, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, sogar in Ewigkeit. Darauf soll unser Blick gerichtet sein. Am Anfang unser Vater im Himmel, dessen Name geheiligt werde, und am Ende dieses dicke Dein. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Davon soll unser Blick geleitet sein und unser Herz erfüllt sein. Ich könnte jetzt noch lange weiter predigen, etwa von Luthers Lied, ein feste Burg. Ich hatte es schon zitiert, groß Macht und viel List, aber dann heißt es, ein Wörtlein kann ihn fällen, diesen grausamen Feind. Und das ist dieses Wort Jesus, der Name Jesu, in dem Sieg ist, weil er ihn am Kreuz errungen hat, weil er auferstanden ist. Und deshalb sollen wir auch diesen Schluss nicht weglassen. Wir dürfen uns in Jesus und beim Vater geborgen wissen. Aber wir sollen auch tun, was er uns gelehrt hat. Und dazu gehört auch, dass er seinen Jüngern mitgegeben hat, auch bewusst immer wieder um diese Bewahrung vor dem Bösen zu beten. Und dann sollen wir in Zuversicht und Frieden mit Jesus unseren Weg gehen. Amen.